ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kann.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt.
Oder drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Willkommen zur 27. Folge unseres Sportrechts-Podcasts Liebling Bosmann. Heute ist der 15. November 22 und um mich herum sitzen Robert,
Fabian
und ich bin Holger. Wer fehlt?
Wer? Christopher, wo bist du?
Ja, Chris ist mal wieder im Büro und muss noch irgendwelche Fristen einhalten. Deswegen wir zu dritt. Und bereits vor rund einem Monat habe ich nach der mündlichen Verhandlung im Rechtsstreit Martin Thiem gegen Hannover 96 mit dem Kollegen Jens Bold, der bei Hannover 96 im Aufsichtsrat des Vereins sitzt, gesprochen und wir wollen euch da direkt jetzt ins kalte Wasser werfen. Hört euch das Interview mit ihm an und anschließend sprechen wir über die weiteren Entwicklungen. Viel Spaß. Ich sitze hier mit dem wunderbaren Jens Bold. Wir gehen nachher ins Stadion zu Union gegen Malmö, schauen uns Europapokal-Heimspiel des ersten FC Unions an und wollten die Gelegenheit nutzen, davor nochmal über seinen Verein Hannover 96 zu sprechen. Hallo lieber Jens.
Hallo Holger, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Endlich mal wieder internationaler Fußball, könnte ich sagen, als Fan und Mitglied von Hannover 96. Aber es gibt immer viele Gründe, hierher zu kommen. Dich zu treffen ist ein toller Grund, endlich mal in die alte Försterei zu gehen. Super.
Wunderbar. Dann, wir haben uns vorgenommen, ein bisschen über den aktuellen Rechtsstreit, der gerade bei Hannover 96 sich abspielt, zu sprechen. Und es gibt keinen besseren als Jens, der uns da ein bisschen drüber berichten kann. Jens, ich habe ein paar Fragen vorbereitet und ich würde sagen, wir gehen das einfach mal so durch. Und zuallererst, hol doch mal unsere Hörerinnen und Hörer ab. Wie ist denn eigentlich die allgemeine Struktur bei Hannover 96 zwischen Mutterverein und der GmbH und Co. KG, sodass wir mal zunächst ein Bild bekommen von der Ausgangslage?
Also vielen Dank für die Vorschusslorbeeren. Zur Erläuterung, ich bin seit 3 Jahren im Aufsichtsrat des Hannover 96 e.V., also des eingetragenen Vereins. Lizenznehmer bei Hannover 96 für die DFL bzw. den DFB ist die Hannover 96 KGaA, also eine Kommanditgesellschaft, die, und das ist die Besonderheit im Zusammenhang mit der Lizenzordnung bzw. der Satzung der DFL, zu 100% im Besitz bzw. Eigentum der Kommanditisten steht und bei denen also der e.V. lediglich über eine zwischengeschaltete GmbH die Funktion des Komplementärs hat. Also der Hannover 96 e.V. ist komplementär der Hannover 96 Management GmbH. Mhm. Die hat nur diese eine Funktion, die Geschäftsführung zu bestellen für die KGaA. Denn ansonsten wäre in Hannover nicht gewährleistet, dass der Mutterverein den Hut auf hat, mal ein bisschen salopp gesagt.
Und die Komplementär GmbH hat sonst keine anderen Funktionen. Und woran genau entbrannte sich jetzt der aktuelle Rechtsstreit? Es gibt ja schon in den letzten Jahren, gab es ja immer wieder Rechtsstreitigkeiten zwischen Verein und Management GmbH, soweit ich das überblickt habe. Aber wo liegt jetzt wo ist der Gegenstand des aktuellen Rechtsstreits?
Der Gegenstand des aktuellen Rechtsstreits ist die Abberufung von Martin Kind als Geschäftsführer der Management GmbH was dann zugleich auch die Abberufung des Geschäftsführers oder als Geschäftsführer der KG, also der Profiabteilung ist. Diese Abberufung wurde durch einen Beschluss der Gesellschafter der Management GmbH vorgenommen. Das ist ja der e.V., dem gehören 100%. Also der e.V. ist der alleinige Gesellschafter der Management GmbH. Die haben dann in einem Vorstandsbeschluss Herrn Kind abberufen, was wiederum die Folge einer ganzen Serie von Verstößen ist. Der Kenner der regionalen Publikationen weiß, dass es letztens eine Liste von 102 Verstößen von Martin Kind gegeben hat, die so ein bisschen durch die Gazetten rauschte. Das ist natürlich der Höhepunkt einer längeren Geschichte, weil Herr Kind dann auch Weisungen des e.V. missachtet hat, weil er gesagt hat, ich werde die sowieso nicht befolgen, ich muss das nicht. Und er hat sie dann auch tatsächlich nicht befolgt. Ein Verstoß ist unstreitig. Und das hat der Vorstand...
Nur ein einziger Verstoß ist unstreitig.
Das kann ich nicht. Also der ist unstreitig, die anderen, über die wurde gar nicht diskutiert.
Ach so.
Im Rechtsstreit ging es dann um die Abberufung. Herr Kind wollte festgestellt haben, dass die Abberufung nichtig ist,
ja,
weil die Satzung, also der Gesellschaftsvertrag der Management GmbH vorsieht, dass der Aufsichtsrat der Management GmbH über den Geschäftsführer entscheidet, also auch die
so wie es eigentlich üblich ist in einer Kapitalgesellschaft.
Naja, so wie man es vereinbaren kann. Da ist es vereinbart tatsächlich und da gibt es eine Pattsituation, wenn man so will. So wird es jedenfalls geschildert. Es sind 4 Aufsichtsräte. 2 werden vom e.V. entsandt, 2 werden von der Investorenseite, von den Kommanditisten entsandt. Und
Da nimmst du jetzt eigentlich das Kernproblem des Falles vorweg im Zusammenspiel mit 50+1. Aber ich wollte nochmal zurückkommen, wenn du von 102 wenn du von 102 Verstößen sprichst, über welchen Zeitraum wurde das irgendwie dokumentiert und wie kann man sich das vorstellen? Wurde das jeder einzelne Verstoß Herrn Kind auch übermittelt und kundgetan? Oder hat man da erstmal gesammelt und ist man dann immer wieder auf ihn zugegangen und hat gesagt, Herr Kind, was Sie da machen, geht so nicht. Wie kann man sich das vorstellen im täglichen Leben?
Das wäre jetzt doch ein bisschen die Entwicklung. 2019 ist Herr Kind als Vorstandsvorsitzender des e.V. zurückgetreten.
Und ist auch schon wieder so lange her.
Ja, es läppert sich.
3 Jahre.
Und da sind dann im Grunde genommen 2 Blöcke von Aufsichtsrats Kandidaten gegeneinander angetreten und es hat im Grunde genommen der Block überwältigend die Mehrheit gefunden in der Mitgliederversammlung, der sich überwiegend 50+1 auf die Fahne geschrieben hat.
Wie in Hannover heißt es dann immer, die Kapitalseite und die Vereinsseite, oder?
Ja, früher war die Vereinsseite auch gleichzeitig Kapitalseite, weil Herr Kind ja Vorstandsvorsitzender war, Geschäftsführer der KG, also Vorstandsvorsitzender des e.V., Geschäftsführer der Kommanditistin, der GmbH und Co. KG, alles.
Okay, aber irgendwann haben sich ja die Mitglieder den Verein zurückgeholt. Wann war das eigentlich?
Das war 2019.
2019.
Das war diese Mitgliederversammlung, auf der ein Aufsichtsrat gewählt worden ist, der dann Sebastian Kramer als Vorstandsvorsitzenden bestellt hat und sich dann daran gemacht hat, mal mit Herrn Kind über die Zukunft zu sprechen, auch vor dem Hintergrund von 50+1. Er hatte ja vorher eine Ausnahmeregelung beantragt bei der DFL, dass er die Profiabteilung wegen ununterbrochener Förderung von mehr als 20 Jahren übernommen wollte.
Also analog den Fällen von Wolfsburg und Leverkusen und Hoffenheim. Aber er hat dann ist da abgeprallt bei der DFL.
Er ist bei der DFL abgeprallt und er hat dann mit dem neuen Vorstand des Hannover 96 e.V. vereinbaren müssen, so ein bisschen, dass er auch die Klage zurücknimmt, dass er das Verfahren beim ständigen Schiedsgericht der Lizenzmannschaften zurücknimmt. Und das ist dann auch geschehen.
Mhm. Jetzt nochmal zum Verfahrensgang. Wir hatten ja schon ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren vor ein paar Wochen. Da hat ja dann Herr Kind erstmal vorläufig gewonnen und am Dienstag nun kam es zur mündlichen Verhandlung in der Hauptsache Und ich hatte hier die Terminladung gesehen des Landgerichts Hannover und da wurde eigentlich explizit bekannt gegeben, dass der Verkündungstermin nochmal ein gesondert stattfinden soll oder ein gesonderter Termin sein soll. Aber soweit ich jetzt es der Presse entnommen habe, wurde ja schon entschieden.
Es wurde am Ende der Sitzung tatsächlich eine Entscheidung gefällt, die dann auch im Urteil war. Das hat der Vorsitzende Richter der Kammer für Handelssachen dann auch andiskutiert. Er hat gesagt, dass er mit seinen Handelsrichtern darüber sprechen wolle, inwieweit weiterer Bedarf ist. Rechtlich hatte die Kammer das ja schon durchblicken lassen im einstweiligen Verfügungsverfahren, dass die meinten, dass der Vorstand das schon machen darf. Der braucht keinen wichtigen Grund, so die Auffassung des Landgerichts, um den Geschäftsführer abzuberufen. Es setzt aber
der Vorstand des Vereins.
Des Vereins, genau. Ja. Es setzt aber dann voraus die Wirksamkeit, dass es eine punktuelle Durchbrechung der Satzung ist.
Also ein besonders wichtiger Grund.
Nee, du brauchst eigentlich keinen Grund. Nach 38 GBA-Gesetz, glaube ich, ist das, kann der Gesellschaft...
Aber was bedeutet dann dieser punktuelle Verstoß?
Grundlegend ist, dass die Satzung, also der Gesellschaftsvertrag, ja vorsieht, dass der Aufsichtsrat entscheidet. Also, das heißt, dem Aufsichtsrat ist die Kompetenz über die Bestellung und die Abberufung des Geschäftsführers zugewiesen.
Ja.
Und dann kannst du als Gesellschafter nicht einfach so dazwischen funken. Es sei denn, also in gewissen Fällen geht's halt, wenn du die Satzung punktuell durchbrichst. Wenn du also an einem Punkt sagst, dass eine Entscheidung, eine isolierte Einzelentscheidung triffst und sagst, da sind wir Gesellschafter, das wollen wir nicht. Wenn das einen Zustand schafft, dieser Beschluss, einen satzungsändernden Zustand, dann ist das nicht legitim, weil du dann stattdessen die Satzung ändern.
Genau, genau. Also das habe ich auch so mitgenommen, dass eigentlich vor dem Hintergrund der aktuellen Satzung, dass eine Abberufung nicht möglich war und deswegen der Gesellschafterbeschluss im Hintergrund, der sozusagen zur Abberufung führte, nichtig war.
Ja.
Das ist das, was das Landgericht festgestellt hat. Ich frage mich jetzt nur, ist es schon das Ende der Fahnenstange in dem Verfahren? Oder geht's da an der Stelle, gibt es da noch eine Rechtsschutzmöglichkeit jetzt?
Na klar, es gibt die Möglichkeit, Berufung einzulegen.
Ja.
Immerhin, und das finde ich an sich gut, wir wissen, wie lange Verfahren dauern können. Der Richter hat das sehr beschleunigt. Vielleicht hat er sowieso auch gedacht, wer verliert, legt Berufung ein. Das wird bei uns gerade diskutiert. Ich muss das ein bisschen zurückhaltend sagen, weil ich hier nichts vorwegnehmen möchte. Aber die Rechtsauffassung des Landgerichts ist schon speziell, weil man mit der Abberufung eines Geschäftsführers meines Erachtens oder unseres Erachtens keinen Zustand schafft. Es ist ohne weiteres möglich, den nächsten Geschäftsführer zu bestellen. Und da hat das Landgericht so ein bisschen versucht, über den Tellerrand hinauszugucken und dem gesagt, na, ihr habt ja wahrscheinlich eine Pattsituation und eigentlich sind ja die Player in der ganzen Geschichte, sind ja der e.V. und die KG, aber Parteien sind ja eigentlich die Management GmbH und Herr Kind. Und da hat das so ein bisschen vermischt, unzulässig meines Erachtens, dass es überhaupt gar keine Frage ist. Herr Kind könnte, wenn sich der Aufsichtsrat einigt, jederzeit wieder Geschäftsführer werden oder es könnte halt ein anderer sein. Ja, damit wird kein Zustand geschaffen. Drollig ist halt so ein bisschen, dass wir ja im einstweiligen Berufung oder im einstweiligen Verfügungsverfahren sind wir zum OLG Celle gegangen und man hat es dort ganz anders gesehen. Also man hat dort gesagt, nein, der Vorstand habe wohl treuwidrig gehandelt, indem er diese Abberufung beschlossen hat, weil es einen Hannover 96 Vertrag gebe, der es dem e.V. im Grunde genommen untersagt, die Satzung zu ändern.
Das heißt, eine ganz andere Argumentationskette, die das Landgericht Hannover gar nicht aufgenommen hat.
Richtig. Ja, jetzt in der einstweiligen nicht, im Urteil, das jetzt ergangen ist. Ich habe frisch die Urteilsbegründe mir mal...
Ah, die Urteilsbegründung ist auch schon da, ja?
Ja, ich habe die freundlicherweise schon bekommen.
Ja.
Da nimmt das Landgericht diese Argumentation vom OLG so ein bisschen mit auf, so um zu zeigen, ja, ich habe es gesehen, es zitiert sogar den Beschluss des OLG, der im einstweiligen Verfügungsverfahren ergangen ist, und sagt, auf jeden Fall dürfe dieser Beschluss nicht gefasst werden.
Aber darüber wurde gar nicht
besonders konsistent. Nee.
Darüber wurde gar nicht verhandelt.
Darüber wurde nicht verhandelt. Es wurde auch nicht Beweis darüber erhoben, denn wir hatten, soweit ich mich erinnere, Beweis dafür angeboten, dass sehr wohl ein Geschäftsführer würde bestellt werden können. Es gab Gespräche auch, oder es gibt pausenlos Gespräche. Es gibt grundsätzlich, selbst Herr Kind und seine Anwälte haben ja geäußert, ja, wir sind jederzeit dazu bereit, die Geschäftsführerfrage zu klären. Mhm. Wie kommt dann das Landgericht dazu zu sagen, naja, ihr werdet ja wahrscheinlich auf lange Sicht führungslos sein, ja, weil ihr euch wegen der Pattsituation nicht einigen könnt. Das steht dem Landgericht nicht zu. Also beide Seiten sagen, wir wollen verhandeln. Und das Landgericht sagt, ihr habt damit jetzt einen dauerhaften Zustand geschaffen. Mhm. Das hat das OLG in seinem Beschluss, der im einstweiligen Verfahren war, überhaupt nicht
thematisiert.
Mhm. Die haben gesagt, ihr habt treuwidrig gehandelt, e.V., ihr hättet das nicht machen dürfen. Und da war halt unsere Kritik daran, wenn sich jemand auf Treue und Glauben beruft, wie Herr Kind das dann offenbar tut, dann sollte man eben auch im gesamten Komplex gucken, was er für Vertragsverletzungen gemacht oder initiiert hat. Und wenn man sich die anguckt, also eigentlich erst diese Begründung des OLG führte dann dazu, dass wir im landgerichtlichen Verfahren dann auch nochmal seitenweise vortragen mussten. Und da spielte es jetzt im Hauptsacheverfahren wieder keine Rolle. Jetzt müssen wir gucken, was das OLG vielleicht dazu sagt, wenn wir uns entschließen, da Berufung einzulegen.
Okay.
Aber das ist natürlich... Das ist ja an sich nur das, was im Vordergrund spielt.
Können wir festhalten, im Moment Vorteil Kind, wenn man mal das so ausdrücken möchte. Er hat jetzt auch das erstinstanzliche Verfahren erstmal gewonnen.
Korrekt.
Jetzt kommt nochmal die verbandsrechtliche Seite dazu. Soweit man aus den Medien erfahren hat, hat sich die DFL jetzt auch vor ein paar Tagen eingeschaltet mit einem Schreiben und wies darauf hin, dass, wenn es tatsächlich dazu käme, dass die Gerichte feststellen, dass Herr Kind nicht abberufen werden durfte, dass das möglicherweise dann einen Verstoß gegen die 50+1 Regeln der Verbandsstatuten darstellen könnte. Und es gab ein Zitat hier aus ich glaube aus dem Kicker war es, dass ein uneingeschränktes Weisungsrecht der Gesellschafterversammlung gegenüber der Geschäftsführung eine wesentliche Voraussetzung dafür sei, dass 50+1 eben eingehalten wird.
Ja.
Und Jens, erklär mir mal bitte jetzt dieses Zusammenspiel, weil ich krieg's nicht zusammen. Zumindest auf der Ebene jetzt. Also aus meiner Sicht hat die DFL keinen Einfluss darauf, wie dieses gesellschaftsrechtliche Verfahren, vereinsrechtliche Verfahren jetzt ausgeht. Natürlich hat es dann die Folge, wenn das Gericht Herrn Kind Recht gibt am Ende und das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist, dass dann die DFL eventuell durchgreifen könnte und könnte sagen, lieber Lizenznehmer, ihr hattet die klare Pflicht aus dem Lizenzvertrag oder aus den Statuten, euch an die 50+1 Regel zu halten, so wie das Verfahren jetzt ausgegangen ist und so wie eure Satzung gestaltet ist, verstoßt ihr dagegen, wir fordern euch auf, das nachzubessern. Oder ansonsten ist eure Lizenz weg. Kannst du dir das Szenario vorstellen?
Absolut. Ich halte das für sehr dünnes Eis, auf dem Herr Kind sich bewegt. Das ist ihm, wenn ich mal ganz persönlich werden darf, nach meiner Auffassung völlig egal, weil es ihm nicht um Fußball ging und nie um Fußball ging. Deshalb geht es mittlerweile da nur noch darum, Recht zu behalten. Und das ist natürlich eine schwierige Verhandlungsposition. Im Hannover 96-Vertrag steht, dass beide Seiten, Breitensport und Profifußball, gemeinsam ein Konzept erarbeiten und leben sollen, um sich gegenseitig zu fördern. Das wird in Hannover mit Füßen getreten und es wird halt immer deutlicher. Also Herr Kind hat ja jetzt nach dem Urteil auch gesagt, er Er kann doch 100 Jahre Geschäftsführer bleiben. Das heißt ja nichts anderes, als dass er sagt, mir kann keiner was. Mhm. Und allein auch, was er dann gegenüber der DFL geäußert hat und dass er der DFL durch seine Anwälte schon auch in der Verhandlung, ich war dabei, ich hab das mitbekommen, vorgeworfen hat, hier Steigbügelhalter des e.V. zu sein und sowas, statt einfach mal auf die Vorwürfe einzugehen, hier, pass mal auf, das ist eventuell nicht 50 plus 1, was sagst du denn dazu? Stattdessen wird da losgedonnert. Das halte ich für knifflig und es ist gar nicht mal, es ist nicht unbedingt dieses Verfahren, sondern es ist das ganze Verhalten von Herrn Kind. Allein, dass er unsere Weisung unstreitig nicht befolgt hat, allein das muss ja die DFL auf den Plan rufen.
Ja. Ja, und also Herr Kind versucht ja, nachdem er da abgeprallt ist bei der DFL im Hinblick auf die Ausnahmeregel, versucht er ja immer damit zu drohen, dass er 50 plus 1 zu Fall bringen lassen will und hatte da auch ja auch schon eine negative Entscheidung kassiert, soweit ich weiß, beziehungsweise hat es irgendwie beim Schiedsgericht dann zurückgenommen, seinen Antrag auf Überprüfung der 50 plus 1 Regel. Hat er sich eigentlich gegenüber dem Verein mal verpflichtet, dass er 50 plus 1 einhält selbst oder dass er das endlich mal akzeptiert oder gab es da nie einen Schlussstrich?
Er akzeptiert es nicht. Und es gibt in den Vereinbarungen, die damals getroffen worden sind, um überhaupt unter den neuen Bedingungen, also nicht mehr Martin Kind an allen vier wichtigen Positionen in der ganzen Konstruktion, gab es eine Vereinbarung, um nach vorne zu blicken. Und da stand ausdrücklich drin, dass Herr Kind sich vorbehält, gegen 50 plus 1 vorzugehen. Aber die von ihm vertretenen Gesellschaften, die dürfen das nicht. Also die KGAA, die Investorengesellschaft, mhm. S&S GmbH und Co. KG, die dürfen das alle nicht. Er selbst hat sich unbedingt Ausbildungen, das zu machen, musste aber in dem Zusammenhang mit der Vereinbarung damals die entsprechenden Anträge zurücknehmen.
Ist die DFL von sich aus auf den Plan getreten oder wurde sie ein bisschen geschubst dahin?
Naja, das 50 plus 1 Thema ist ja schon länger virulent und auch eine Reihe anderer Vereine äußern sich da ja immer mal wieder sehr klar. St. Pauli hatte, glaube ich, mal einen Antrag gestellt, dass es bei 50 plus 1 bleiben soll, schon vor Jahren. Der ist mit Riesenmehrheit, ist dem stattgegeben ja. worden. Herr Watzke hat sich entsprechend geäußert. Selbst Bayern stellt 50 plus 1 nicht wirklich in Frage, obwohl die ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Union sehe ich auch mehr als sehr befreundet an, was das angeht. Und ich glaube, es setzt sich mittlerweile auch durch der Gedanke, dass das 50 plus 1 eine Besonderheit ist der Bundesliga, mit der man wuchern kann. Und jetzt schau dir an, Freiburg und Union sind vorne in der Bundesliga. Wie willst du da irgendeinem Menschen noch erklären, ja. dass hier ohne Investoren alles den Bach runtergeht?
Ja, Mann.
Das, nicht? Und die DFL hat natürlich schon immer gewusst, dass sie ein paar sehr schwierige Fälle geboren hat mit Leverkusen und Wolfsburg, Hoffenheim und Leipzig. Und die versuchen ein bisschen die Quadratur des Kreises. Die kam natürlich auch an der Berichterstattung in Hannover nicht vorbei. Ich persönlich habe mit der DFL nicht gesprochen. Ich weiß nicht, wer sich wann, wo, wie mal trifft mhm. und mal ein bisschen quatscht bei irgendwelchen Fachanwaltslehrgängen oder sowas. Und da kann es natürlich schon sein, dass man sagt, hier, Leute, wie steht ihr eigentlich dazu? Also die DFL kann sich ja nun nicht völlig raushalten und jetzt bezieht sie Stellung und das finde ich auch gut. Mhm. Und sie hat das gegenüber Herrn Kind schon im August klargemacht, hat gesagt, pass auf, wir haben hier Bedenken und so geht das nicht weiter, du verstößt.
Das wurde im August schon.
Das war im August schon, ja. Du verstößt gegen Weisung. Mhm. Ja, und du bestreitest das Weisungsrecht des Vereins, also die DFL differenziert noch zwischen Weisungsrecht ja. und Abberufungskompetenz.
Ja, da wollte ich auch noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Aber um das noch mal abzuschließen, den Komplex. Es gab ja jetzt genug negative Beispiele, was Investoren in Clubs anrichten können. Und du hast jetzt die Positivbeispiele genannt. Das Kartellverfahren läuft ja auch noch. Das Kartellamt hat ja gesagt, um das auch nochmal kurz zu wiederholen, dass die Regel 50 plus 1 grundsätzlich eine Möglichkeit ist, im Einklang mit dem Kartellrecht so eine sportpolitische Entscheidung zu treffen. Ja, aber die muss dann gleich angewendet werden für alle und hat sich dementsprechend dann an den Ausnahmen, die bestehen, gestört. Also sprich die vier Ausnahmen, die du auch schon erwähnt hast.
Ja.
Die DFL hat gemeinsam mit diesen vier Vereinen, weil sie da natürlich auch die Interessen auch dieser Vereine vertreten muss, eine Stellungnahme abgegeben, die ziemlich ausführlich war und versucht hat, das zu erklären, dass diese Ausnahmen an dem grundsätzlichen Wunsch, einen vereinsbestimmten Profifußball in Deutschland zu haben, nichts ändern würde. Jetzt ist die Frage, ob das Kartellamt das Ganze so kauft und das Verfahren beendet. Ich glaube es nicht. Die Gespräche schreiten voran. Ich habe den Eindruck, da ist so ein bisschen Stillstand wieder. Aber dieses Verfahren in Hannover ist natürlich ganz wichtig für den Fortgang auch des kartellrechtlichen Verfahrens, weil es ist ja jetzt ein ganz anderes Thema hier, das, was du auch schon angedeutet hast. Bestellungen, Abberufungen von Aufsichtsrat, wie passt es eigentlich überhaupt mit 50+1 zusammen? Weil 50+1 in den Statuten heißt es ja eigentlich nur, die Stimmenmehrheit muss beim Verein liegen, ja? Und wenn man sich jetzt mal, also die eingetragenen Vereine, die immer noch die Profimannschaft im Verein haben, die kann man ja sowieso ausklammern, weil für die gilt es ja gar nicht. Und bei den anderen, da ist es natürlich spannend, was diese Ausgestaltung dann eigentlich meint. Und für mich ist es ganz klar, dass eben in diesen ausgegliederten Fällen die Kapitalgesellschaft immer noch beherrscht werden muss vom Verein. Und das ist für mich das entscheidende Stichwort, die Beherrschung. Und wenn eben die ausgegliederte Kapitalgesellschaft machen kann, was sie will, autonom, autark, dann ist diese Beherrschung eben nicht mehr da. Gut. Siehst du das auch so oder würdest du es noch ein bisschen anders darstellen? Oder wie würdest du eigentlich die Brücke von 50+1 zu eurem Fall erklären?
Ich sehe das genau so. Ich habe es, glaube ich, vorhin gesagt oder im Vorgespräch, dass es darauf ankommt, dass der Verein derjenige ist, der den Hut aufhaben muss. Also sprich, dass der letztlich bestimmt, in welche Richtung das geht. Natürlich hat auch ein Verein ein vitales Interesse daran, dass die ganze Nummer vernünftig läuft. Und da sollte man gerade den großen Vereinen, und das sind ja fast alle, die noch Fußballabteilung, Profifußballabteilung haben, den sollte man da auch genug Weitsicht zutrauen, da die Geschicke vernünftig zu lenken. Es sind ja tatsächlich diese Investorenbeispiele, die du meinst, das sind ja dann so willkürliche Einzelentscheidungen. Das heißt, das Problem ist einfach, dass du von der Basis Tausender und Abertausender Mitglieder wegkommst und eine einzige Person über Wohl und Wehe entscheidet. Und das ist genau das, was es nicht sein soll. Der Fußball soll, und das hat eine gesellschaftliche, soziale Funktion, bei den Fans, bei den Mitgliedern verhaftet sein und da so richtig diesen Bodenkontakt haben. Sonst kannst du das abklemmen und dann hast du oben die Operettenliga, wo wahrscheinlich tolle Fußballer spielen, die aber komplett die Bodenhaftung verloren haben und wo du dann vielleicht auch einfach irgendwann so ein bisschen den inneren Zusammenhang, die Identifikation verlierst.
Und sehe ich ganz genauso, Jens. Das ist entscheidend.
Eine philosophische Frage vielleicht auch ein bisschen. Ich höre immer, wenn ich das kurz sagen darf, dass es heißt, wer die Musik bezahlt, der muss auch bestimmen, welche das ist. Und wer das Geld gibt, der muss auch sagen, der muss auch bestimmen dürfen. Das halte ich nicht für automatisch, denn Sponsoringverträge sind auch, kannst du auch aushandeln, ja, da kriegst du auch Leistung gegen Leistung. Du musst, aus welchem Gesichtspunkt musst du irgendwelche Anteile an irgendeiner Gesellschaft oder einem Verein haben, um mit denen in irgendeiner Weise ins Geschäft zu kommen und zu investieren?
Na gut, Sponsoren. Also, ich hoffe nicht, dass sich Sponsoren irgendwie einräumen lassen können, dass sie über die Vereinsgeschicke mitbestimmen. Ich weiß, was du meinst. Und das, was du gesagt hast, die Brücke zwischen Amateursport und dieser Vereinsprägung und dem Profifußball, die sollte erhalten werden. Das war die ursprüngliche Idee bei Einführung von 50+1. Und das ist das A und O. Und ich habe heute noch mal hier in die damaligen Beschlüsse geguckt, in die amtliche Mitteilung des DFB von 99, wo diese 50+1 Regelung beschlossen wurde und wie das ausgestaltet wurde. War das auch noch mal Gegenstand in eurem Verfahren, dass jemand noch mal das sozusagen die Herleitung vorgenommen hat? Weil es ja schon ein gewisser Argumentationsaufwand bedarf, um das, was wir jetzt rausgearbeitet haben, das auch einem Richter klarzumachen.
Das kannst du gar nicht vermitteln. Wenn der nicht im Thema ist, oder der Richter in diesem Fall oder die Richterin, das kannst du gar nicht erklären. Wenn du die eigene kognitive Erfahrung hast, was Fußball ist, was es heißt, ins Stadion zu gehen, was es heißt, an der Seitenlinie zu stehen und den Linienrichter zu beschimpfen, was ich nicht mache.
Ich werde es beobachten nachher.
Nein, dann hat man auch ein anderes Verständnis dafür, dass, wenn es zu abstrakt ist, ja, verstehen die Leute das nicht.
Ja.
Und sehen das sehr rechtlich. Auch das Landgericht hat sich unfassbar Mühe gegeben, das sehr, sehr, sehr juristisch zu betrachten und schießt damit wahrscheinlich brutal am Ziel vorbei, gar nicht in bösem Willen, aber...
Aber das ist auch wichtig, dass du das nochmal erwähnst, weil die Erfahrung habe ich auch. Ich will jetzt nicht alle Richter, Richterinnen der ordentlichen Gerichte da irgendwie schlecht mitmachen, aber ich denke schon, dass es im Sport unglaublich wichtig ist, auch die Statuten zu kennen und die Spielregeln und alles, was dazugehört. Und deswegen... Gab's mal die Idee, auch diesen Streit von einem Schiedsgericht entscheiden zu lassen?
Also es gab immer erhebliche Bemühungen, mit der Kapitalseite zu sprechen. Wir haben auch mal mit Herrn Rossmann gesprochen, soweit ich das weiß, mit Herrn Wilkening, der mittlerweile nicht mehr dabei ist. Herr Baum ist noch da, Investor, und dann ist es Herr Kind, mit dem wir auch versuchen zu sprechen. Aber wenn ich sage, wir versuchen mit dem zu sprechen, dann ist damit schon viel gesagt. Das geht genauso weit, wie er das möchte. Mhm. So, und dann endet
und,
die ganze Geschichte.
Und in dem Fall war es ja tatsächlich so, Abberufung, und dann war er draußen, und Herr Kind ist wahrscheinlich dann der Letzte, der dann ein Sportschiedsgericht anrufen würde.
Naja, er akzeptiert einfach keine Entscheidung, die ihm nicht gefällt. Das ist knallhart. Das haben wir, da waren wir im Sinne des damaligen neuen Vorstands ab 2019 vielleicht auch ein bisschen naiv, aber wir wollten es auf jeden Fall probieren, dass wir das gemeinsam wuppen. Das geht mit Herrn Kind nicht.
So. Okay. Das war doch ein schönes Schlusswort, Jens. Ich wollte jetzt nochmal die Hörer ein bisschen mit einbeziehen, weil ich mir die Frage gestellt habe, ob diese Fragen wie in eurem Verfahren nicht auch bei anderen Bundesligisten eine Rolle spielen. Wie sieht's nämlich da aus? Und da hätte ich gern mal tatsächlich Feedback aus dem Hörerkreis, dass man mal so ein Gesamtbild bekommt, ob solche Konstellationen wie jetzt in Hannover auch möglicherweise bei anderen ausgegliederten Modellen ein Problem sein könnten. Wir hatten eine Folge über die Jahreshauptversammlung Bayern München letztes Jahr. Und da hatte ich mich auch damals gefragt, ob bei Bayern eigentlich der Geist von 50+1 noch eingehalten wird. Nämlich vor dem Hintergrund, dass im Aufsichtsrat der Bayern München AG 8 Aufsichtsratsmitglieder zur damaligen Zeit waren, 3 davon von der Investorenseite, 2 davon von der Sponsorenseite und nur 2 Präsidiumsmitglieder und 1 Verwaltungsbeiratsmitglied. Das bedeutet, man hat eigentlich eine Minorität, ja, von Vereinsseite. Wenn man mal einfach behauptet, dass die Sponsoren nicht unbedingt die Vereinsinteressen vertreten. Jetzt habe ich nochmal aktuell geschaut. Es sind jetzt inzwischen 9 Aufsichtsratsmitglieder. Also ich teile es nochmal auf. Also 2 Präsidiumsmitglieder, Herr Herbert Heiner und Herr Professor Dr. Dieter Meyer. Dann haben wir den, das Mitglied aus dem Verwaltungsbeirat, Dr. Edmund Stoiber. Und wir haben den Ehrenpräsident des e.V., Uli Hoeneß. Das sind also die vier Aufsichtsratsmitglieder, die man dem Verein zurechnen kann. Ja? Und dann hat man immer noch fünf Aufsichtsratsmitglieder, die zur, in Anführungszeichen, Kapitalseite gehören. Dr. Jan Heinemann, Adidas, Markus Düßmann, Audi AG, Dr. Werner Cedelius, Allianz, das sind die Investoren, die jeweils 8,5% halten. Und man hat Thorsten Langheim von der Telekom und Dr. Michael Dieterich von der Uni Credit Bank als Sponsoren. Also da kann man sich doch dann auch die Frage stellen, ob da nicht das gleiche Problem eigentlich besteht.
Hast du noch 5 Stunden Zeit?
Wie gesagt, das soll eigentlich an die Hörer gehen und ich bin auf das Feedback gespannt.
Ja, dann ist gut, dann muss ich dazu nichts sagen.
Nee, aber es ist doch, es ist also...
Aber da spielen natürlich noch andere Gesichtspunkte auch eine Rolle, so dass die Besonderheiten des FC Bayern München, die Strahlkraft nach außen und wie sie damit umgehen.
Ich will ja bei der reinen gesellschaftsrechtlichen, vereinsrechtlichen, verbandsrechtlichen Ebene bleiben, ob der Telos von 50+1 mit dieser... in dieser Ausgestaltung noch eigentlich gelebt wird oder ob nicht die DFL da auch mal drauf schauen müsste.
Ja, also ich würde es auch spannend finden, wenn man es mal rein von der verbandsrechtlichen Seite betrachtet.
Ja, okay, dann würde ich sagen, wir haben da auch die Klammer drum gemacht. Ich bin gespannt, ob da Feedback kommt. Vielen Dank für deinen Besuch, hat mich sehr gefreut, war sehr spannend. Vor allem hochaktuelles Thema und jetzt freue ich mich, mit dir auf Fußball zu gehen. Tschüss Jens, ciao.
Ja, das war das Interview mit Jens und wir sind zurück im Studio bei uns. Ja, also wir können nur noch mal die Bitte wiederholen. Wir würden uns freuen über Feedback zu der gestellten Frage bezüglich der Zusammensetzung der Vereinsgremien in den Bundesligavereinen. Wir könnten ja da mal versuchen zu sammeln, wie es in den 36 Clubs aussieht. Ja, jetzt sind wir zurück und wir wollten nochmal sprechen über die Entwicklung seit dem Urteil des Landgerichts Hannovers in dem Hauptsacheverfahren. Robert, was ist da denn jetzt passiert in den letzten beiden Tagen?
Am 8. November hat das OLG Celle, die Berufungsinstanz im einstweiligen Verfügungsverfahren, die erste Instanz bestätigt und per Beschluss festgestellt, dass die Stimmrechtsmacht dem Aufsichtsrat übertragen worden war im Hannover 96-Vertrag und damit die nötige Kompetenz fehlte, um Herrn Kind dort abzuberufen als Geschäftsführer und hat sich wohl mit einer etwas anders gelagerten Argumentation als das Landgericht, wahrscheinlich aus Sicht des Vereins, das ein bisschen leichter gemacht und gesagt, also was wollt ihr denn? Das ist ja relativ klar übertragen dem Aufsichtsrat und damit ist das einzige Gremium, das einzige Organ, was berechtigt war, Herrn Kind abzurufen und ob da wichtige Gründe noch irgendwie vorgelegen hätten, spielt keine Rolle, weil es fehlte schlichtweg an der Kompetenz. So, das OLG Celle. Was mich ein bisschen wundert, warum das im Beschlussweg ergangen ist. Das heißt, Beschlussweg heißt ohne mündliche Verhandlung. Das ist jetzt zumindest der Pressemitteilung hier zu entnehmen. Das ist ohnehin ja ein bisschen ein prozessual etwas anders gelagerter Fall. Normalerweise betreibt man natürlich erst das einstweilige Verfügungsverfahren und wenn das nicht fruchtet, strebt man die Hauptsache an und weil eben im einstweiligen Verfügungsverfahren, dass man viel schneller zu einer Entscheidung kommen kann, wobei man da immer aufpassen muss, dass eben keine Vorwegnahme der Hauptsache erfolgt und hier ist das ja mehr oder weniger
im Zickzack
parallel erfolgt und die einstweilige Verfügung hat ja wohl auch Bezug genommen auf die Rechtskraft in einem etwaigen Hauptsacheverfahren, so wie ich es verstanden habe. Ja, habe jetzt nur gerade tatsächlich, bin ein bisschen gestolpert über die Entscheidung angeblich im Beschlusswege, aber
das ganze Problem wäre somit nicht da, hätte man nicht diese Pattsituation im Aufsichtsrat der Management GmbH aus 2 Vertretern des Vereins und 2 Vertretern der Kapitalseite der KGAA. Wenn da jetzt drei Vertreter des Vereins drin wären, dann hätte man auch diese DFL-Erfordernisse des uneingeschränkten Weisungsrechts des Vereins über diesen Weg erfüllt, und dann hätte man das Problem nicht. Und so hat man ein Riesenproblem, weil diese Pattsituation immer da ist.
Okay, also was also so ein bisschen verwundert ist, dass man das von Anfang an nicht gesehen hat. Oder man hat es gesehen und hat gedacht,
das
die war eine, das wird schon gut die gehen. Eine Seite hat es gesehen. Sie haben ja anscheinend ja auch über die auch in der Regelung im Hannover 96-Vertrag, wenn ich mich entsinne, dass über die etwaige Wirksamkeit der 50-plus-1-Regel hinaus diese Kompetenzverteilung da erhalten bleibt. Also man hat auf Kindseite schon gewusst, welche Relevanz diese Regelung hat.
Ja, also inhaltlich hast du recht, aber formuliert hat man es nicht so. Man wollte an dieser Kompetenzordnung nichts verändern. Das wurde in dem Vertrag so geregelt, dass man das so beibehalten möchte, hat aber meines Wissens da nichts zu 50-plus-1 gesagt. Ja. Aber im Hintergrund steht es natürlich.
Müssen wir nochmal, können wir nochmal in den Shownotes, ich meine, ich habe das in einem, ja, wir haben ja alle keinen Einblick in diesen Hannover 96 Vertrag, in diesen ominösen, ne? Er ist nicht im Handelsregister abrufbar in irgendeiner Form, soweit ich weiß.
Ja, es wurde, also er ist ja aus 2019, wie wir vorhin festgestellt haben, und die Punkte sind stichwortartig nachzulesen im Internet, aber nicht im Wortlaut.
Die Juristen mögen, wir brauchen den Wortlaut.
Klar.
Aber jetzt muss ich nochmal fragen, 2019 war ja die Mitgliederversammlung und danach wurde Kind ja, oder ist Kind ja zurückgetreten als Präsident des Vereins. Mhm. Und es hörte sich jetzt in dem Interview mit Jens Bolz ein bisschen so an, als habe es da irgendwie schon Druck auf ihn gegeben. Kann es nicht sein, dass man dann in dem Zusammenhang eben da diesen Vertrag geschlossen hat? Und da auch beide Seiten sehenden Auges dann, sagen wir mal, gewisse Zugeständnisse gemacht haben, damit dann er auch da zurücktritt?
Da habe ich nicht genug Einblicke in, da müsste man nochmal Jens fragen. Hm. Aber es ist natürlich eine komplett verfahrene Situation jetzt. Und
ja, weil es ja schon irgendwie verrückt ist, da einen Aufsichtsrat zu besetzen mit vier Leuten, zwei von jeder Seite.
Ja.
Also
ja.
Steht ihm auf die Stirn geschrieben, dass du da ständig eine Pattsituation hast, die dann
jeder Gesellschaftsrechtler die Hände vom Kopf.
Und genau, das war ja die Hoffnung des Vereins, dass man dann sagt, in Fällen, in denen es wichtige Gründe gibt, um den Geschäftsführer abzuberufen, sei jetzt mal dahingestellt, ob der wichtige Grund vorlag oder nicht, da gibt es dann die Möglichkeit eines einer Beschlussfassung, die auch diese Satzung durchbricht. Ja? Und die Gerichte sagen, naja, das ist zwar in Ausnahmesituationen sei das möglich, aber immer nur dann, wenn es eine punktuelle Entscheidung betrifft und da eine Abberufung immer auch mit der gleichzeitigen Neubestellung einhergeht, keine punktuelle Sache.
Kannst du das nochmal ganz kurz erklären? Weil ich fand, das kam jetzt in dem Interview nicht so gut raus, was das bedeutet eigentlich, punktueller Verstoß. Was heißt denn das?
Punktueller Verstoß verstehe ich so, nachdem wie ich das jetzt gelesen habe, dass es eben eine einmalige Sache sein muss. Eine einmalige Situation, die man einmal beschließt und dann hat man eben eine Satzungsdurchbrechung, die aber keine Folgewirkung hat. Und hier, wenn man hier sagt, der Beschluss sei wirksam, und hat dann die Folge, Abberufung ist wirksam. Was ist dann? Dann hat man eine Situation, in der die Management GmbH ohne Geschäftsführer dasteht und nach der Kompetenzordnung der Satzung müsste der Aufsichtsrat einen neuen bestellen. Und da ist die Befürchtung des Gerichts, dass man dann wieder in die gleiche
beziehungsweise nicht Befürchtung, sondern sie sagen, es ist dann ein strukturelles oder ein Zustandsthema, was zwingend nach den gesetzlichen Vorgaben dann über die Satzung geregelt werden müsste. Und dessen Rechts haben sie sich gerade beraubt, weil sie gesagt haben, das darf hier nur der Aufsichtsrat entscheiden. Und da haben sie sich jetzt irgendwie sehenden Auges oder auch nicht da in diese Pattsituation begeben.
Ja, aber es leuchtet ja nicht so richtig ein, warum jetzt ein einmaliger Verstoß anders zu beurteilen sein soll, als wenn er das dauerhaft macht.
Ja, darüber, ich glaube, ja. darüber, über die Frage punktuell und Zuschauer, darüber kann man trefflich streiten. Also es ist quasi nur, weil eine Neubestellung erforderlich wird oder diese Situation immer wiederkehren kann, ob das nicht trotzdem irgendwie ein punktuelles Eingreifen des Vereins erfordern muss oder diese quasi die Möglichkeit, dass man diese Satzung da umgeht und dass man da nicht gefangen bleibt in der Situation, wenn dann ein schwerwiegender Verstoß erfolgt. Also ich glaube, darüber, das sind so die Themen, die man jetzt vielleicht nicht vorm OLG Celle erklären wird, weil das OLG Celle hat sich ja offensichtlich rechtlich schon stark positioniert und es wird schwer sein, auch im Hauptsacheverfahren, weil da eben kein Sachverhalt, neuer Sachverhalt irgendwie Thema sein wird, sondern die gleichen rechtlichen Argumente, ob das Gericht sich da um 180 Grad dreht oder überzeugen lässt. Und ob der BGH, wenn man dann eine Nichtzulassungs-, die Revision zugelassen wird durch den OLG, das OLG ist auch unklar, weil das ja auch bestimmte Voraussetzungen erfordert, Einheitlichkeit der Rechtsprechung oder sowas. Und hier das ganze Thema ja nur so brisant ist, weil eine Regelung diesen Gesellschaftsstruktur überlagert, die sich im Vertragswerk so nicht wiederfindet, nämlich die 50+1 Regel, aber die eben keine gesetzliche Norm darstellt, um da irgendwie nach 134 BGB diese Regelung selbst anzugreifen unter Verweis auf die 50+1 Regel.
Das, musst du noch sagen, was 134 BGB ist?
134 ist, man kann unter Umständen, gibt es halt Regelungen, die im Widerspruch zu gesetzlichen Normen und Bestimmungen sind und damit quasi der Privatautonomie der Parteien entzogen ist und wo der Gesetzgeber sagt, da haben wir uns schon Gedanken gemacht, da gibt es Gesetze, die müssen eingehalten werden und ihr dürft euch mit diesen Regelungen nicht in Widerspruch zu diesen Gesetzen stellen. Und diesen Standard, dieses Niveau erreicht so eine Verbandsregelung eben nicht, aus meiner Sicht, wobei man das auch ein bisschen diskutieren kann. Aber das sind so die spannenden Fragen. Das Gericht muss sich ja um diese 50+1 Regel im Prinzip erstmal nicht scheren. Aber wir vorhin schon kurz, ich fände es an der Stelle zumindest interessant, dass man sie vielleicht durch die Hintertür dort reinkriegt, dass man sagt, also wollten die Parteien sich damals in vertragliche Regelungen begeben, die offensichtlich so jetzt und auch nach Auffassung der DFL im Widerspruch zur 50+1 Regel stehen. Und dass man da über die Hintertür probiert zu sagen, das kann niemand so gewollt haben, weil sonst droht hier Lizenzentzug oder was auch immer. Aber das ist eine sehr wackelige Argumentation. Aber ansonsten kann es sich das Gericht aus meiner Sicht und auch der BGH leicht machen und sagen, das habt ihr so geregelt. Wir erkennen nicht, warum diese Regelung nichtig sein sollte, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ja. Jetzt müsst ihr damit leben. Und was mit 50+1 ist, ist uns an der Stelle relativ egal, weil das steht da in dem Vertrag jetzt nicht so drin.
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Und das Gericht hätte sich da nur mit auseinandersetzen müssen, wenn sie über diese Hürde Kompetenzordnung hinausgekommen wären. Und da hätten sie in dem Bereich wichtiger Punkt die Frage stellen müssen, ist es auch ein wichtiger Punkt, wenn gegen 50+1 verstoßen wird. Und soweit, und das konnten sie hier dahin stehen lassen. Und nochmal zu deinem Punkt, Fabian, ich kann dem grundsätzlich schon was abgewinnen, weil man ja keinen Zustand haben möchte, der immer wieder zu Problemen führen kann. Wenn man in der Satzung irgendwas geregelt hat, Und man sagt dann, man durchbricht das. Und wo ist dann, wann darf man es und wann nicht? Man muss ja schon irgendwie eine Regel dafür geben.
Aber wenn wie viel, 102 Verstöße
haben die überhaupt
geisterten? Ja, okay, davon war irgendwie die Rede. Ich glaube, Jens Bold hat es dann auch auf Nachfrage so ein bisschen dahinstehen lassen, ja, ob das, wer denn diese Vorwürfe eigentlich gemacht hat, ob das überhaupt Gegenstand des Rechtsstreits war. Aber ich hatte jetzt irgendwie schon so mitgenommen, man sitzt da nicht wegen einer Sache, sondern man hat sich da schon zigmal, gekracht.
Da muss es die ganze Zeit krachen, die ganze Zeit hin und her, der eine wirft dem anderen irgendwas vor und dann kommt es zurück. Es geht da, glaube ich, auch um Markenrechte, soweit ich das gehört habe.
Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht so streitig, dass er da irgendwie Vorgaben des Vereins nicht gefolgt ist, ne? Und dass er sich da in Widerspruch gesetzt hat zu dem eigentlich doch dem dominierenden Vereinen. Nur, ja, die Gerichte sagen, das sind Gründe, die eben halt außerhalb der Kompetenzregelung liegen und die schlagen nicht durch. Also das ist irgendwie 38 GmbH-Gesetz oder sowas, was Jens Bolte auch genannt hat. Das ist, ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht ganz fernliegend, ohne dass ich das, da müsste man sich genau anschauen, ob der BGH da vielleicht doch die Sache an sich zieht und sagt, das ist so eine Pattsituation, die sich ja offensichtlich auch nicht auflösen lässt. Wie soll man aus Teufelskreis wieder rauskommen, wenn der eine keine Anstalten macht, da irgendwie zurückzutreten und da gleichzeitig zwei starke Lager sitzen und sagen, er wird nicht abberufen, wir neutralisieren uns, dann ist ja steuert ja die Gesellschaft auf schwierige Zeiten.
Ja. Vielleicht nochmal kurz, dann können wir ja vielleicht mal zu diesem 50+1 Thema kommen, also sprich, was die DFL da jetzt irgendwie ins Rollen bringt. Prozessual ist es jetzt so, da wird nochmal im Hauptsacheverfahren durchs OLG entschieden, also nochmal derselbe Senat entscheidet das nochmal im Hauptsacheverfahren, dann wird es wahrscheinlich eine Weile dauern, weil diese Hauptsacheverfahren immer ein bisschen länger dauern und dann wird sich herausstellen, ob diese Entscheidung des Senats dann noch angefochten werden kann vom Bundesgerichtshof. Das wäre die einzige Instanz, die noch in Frage kommt. In dem Verfügungsverfahren ist sie nicht mehr anfechtbar. Das kann nicht mehr vom Bundesgerichtshof gehen. Im Hauptsacheverfahren hängt es davon ab, ob es ein Urteil gibt, der Senat vom OLG Celle die Revision zulässt. Dann geht das bestimmt in die nächste Runde. Wenn er sie nicht zulässt, geht es dann nur noch über eine Nichtzulassungsbeschwerde und dann mal gucken, was der BGH.
Ja, und wir haben ja mal gerade, wir hatten uns erst ein bisschen gewundert, warum das OLG Celle im Beschlusswege laut Pressemeldung entschieden hat und offensichtlich scheint es so zu sein, dass sie einen sogenannten 522er ZPO-Beschluss gemacht haben und gar nicht es für erforderlich gefunden haben, dann in die mündliche Verhandlung zu treten, sondern nach Sichtung des Vortrags aus dem ersten Instanz und aus dem Berufungsverfahren gesagt haben, die Sache hat keine Aussicht auf Erfolg. Wir machen das hier im schriftlichen Wege, im Beschlusswege und hören die Parteien im Termin gar nicht an, weil es gar nicht um Sachverhalt geht, sondern uns liegen alle erforderlichen Dokumente vor. Rechtlich ist alles vorgetragen. Was auch dafür spricht, dass es sehr schwer wird, das im Hauptsacheverfahren zu drehen. Also wenn das über einen 522er Beschluss, da ist dann eigentlich schon das Kind in den Brunnen gefallen. Mhm. Und ja, dann bleibt, wie Fabian schon sagt, nur der entweder freigegebene Weg zum BGH oder eben
der blaue Himmel. Oder der blaue Himmel. Ja.
Jetzt haben wir noch ein Thema. Heute?
Ja.
Gut. Ich war mir da gar nicht so sicher.
Ja, die WM steht vor der Tür. Und du hast einen schönen Spielplan bekommen. Das können wir mal direkt mal aufgreifen, weil ich habe den nämlich auch bekommen, denselben. Und es ist aber auch der einzige, den ich bekommen habe. Und wenn ich mich an frühere Weltmeisterschaften zurückerinnere, dann wurde man eigentlich überschwemmt von solchen Devotionalien. Ja, ich habe das Finale schon voreingetragen. Sorry. Und jetzt ist aber irgendwie nicht viel sonst damit gekommen. Deswegen die Frage in die Runde. Habt ihr Bock drauf? Guckt ihr irgendwas? Informiert ihr euch? Verschließt ihr völlig Augen und Ohren? Lest keine Zeitung? Guckt nicht in kicker.de oder...
Holger?
Wie schaut's aus?
Ich habe in den letzten Tagen viel Podcast zu dem Thema gehört und viel Dokumentation geschaut. Und es geht ja schon jetzt monatelang so. Und ich war auch am Sonntag im Stadion in Freiburg. War nochmal ein großer Protest der Fanszene, beider Fanszenen und mit dem Aufruf Boykott Katar. Ich finde es, man kann da nicht einfach so drüber hinwegsehen. Da gibt's zu viel Missstände im Land und auch wie das Ganze zustande kam. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, dass ich keine WM-Spiele gucke. Mit Ausnahme der Spiele, die ich möglicherweise mit meinem Sohn gucken werde, weil er es sich so wünscht.
Und welche sind das?
Wahrscheinlich die deutschen Spiele.
Und du?
Ja, also Vorfreude war ohnehin auch bevor das mit den ganzen Missständen da zum Vorschein kam, was ja auch jetzt ein langer Prozess ist, ohnehin überschaubar, irgendwie quasi sowohl vom Zeitraum her, also jetzt Winterperiode schwierig und jetzt natürlich in der Gesamtschau der Umstände hat man wenig Lust. Auf der anderen Seite ist es halt eben eine Weltmeisterschaft und es messen sich die Besten und man will es irgendwie schon dem beiwohnen, aber ich werde es auf jeden Fall ja weiter mit dem kritischen Auge gucken, aber ich werde jetzt auch nur sporadisch mal Einzelspiele anschauen oder sowas und das ist auch letztlich natürlich in der Boykott, ob ich das jetzt gucke oder nicht, ist natürlich ohne gesellschaftliche oder andere wirtschaftliche Relevanz für das Turnier, was wichtig ist, dass man die FIFA und diese gesamten Vergabeprozess so aufarbeitet und auch mit den Missständen, mit Entschädigungsfonds und sowas und da auf Katar weiterhin in der Zukunft einwirkt, dass das wenigstens nicht komplett umsonst gewesen ist, diese Idiotie in eine WM in so ein Land zu geben, was mit Menschenrechten irgendwie nichts am Hut hat. Und aber ja, das bin da jetzt, sehe jetzt da keinen wirklichen Mehrwert, das irgendwie zu boykottieren.
Fabian?
Also ich werde mir da Spiele anschauen. Also Spiele von Deutschland mit Sicherheit. Und dann weiß ich nicht genau. Ich muss jetzt tatsächlich gestehen, dass ich seit einer Woche ungefähr irgendwie schon eine gewisse Vorfreude habe auf den Fußball an sich, auf die Spiele und auf die Spannung. Ist nun mal so. Aber also wenn ich jetzt sagen würde, ich gucke das nicht oder gucke das nur mit schlechter Laune oder so, würde das, glaube ich, nicht stimmen. Aber kann auch sein, dass ich relativ schnell die Lust verliere, wenn Deutschland da in der Vorrunde wieder ausscheidet.
Es ist ja ein absolutes Kunstprodukt und irgendwie jetzt allein, was jetzt über Twitter die Bilder, wo irgendwelche Kataris angehört wurden, um da deutsche Jubelfans zu geben und sowas, das kann schon ein Theaterspiel werden, wo man selbst beim Gucken dann immer daran erinnert wird, was für eine dämliche Veranstaltung das ist. Ich finde aber halt irgendwie, dass die FIFA offensichtlich irgendwie ja wenig irgendwie Schuldbewusstsein hat, also das ist jetzt ja nicht verwunderlich, aber ich fand jetzt kurz, Dänemark hat ja irgendwie den Antrag gestellt, damit auf den Trainingsjerseys mit Menschenrechte für alle auftreten zu dürfen, sich aufwärmen zu dürfen. Dieser Antrag ist von der FIFA abgelehnt worden mit dem Hinweis, keine politischen Botschaften. Ich frage mich nur, ob man aus FIFA-Sicht zumindest nicht das hätte jetzt quasi sagen können. Also wir legen unsere eigenen Statuten, unser FIFA Legal Handbook, was wohl hier das entscheidende Regelwerk dazu ist, so aus und sagen, da ist offensichtlich jetzt auch im Nachgang zu der Vergabe so viel schief gelaufen. In Klammern sind mehrere tausend Menschen gestorben in menschenunwürdigen Umständen. Dass man das jetzt wenigstens zum Anlass nimmt, jetzt auch dem Fußball die Bühne zu bieten, was er immer für sich in Anspruch nimmt, nämlich ja die Werte zu vermitteln und zu verbreiten. Und wenn man jetzt nicht mal so eine wirklich unpolitische, weil selbstverständliche Botschaft zulässt, dann finde ich, sieht man schon, weil es Geisteskind die FIFA ist.
Kurze Zwischenfrage: Glaubt ihr, dass die FIFA noch einmal so eine Vergabe machen wird? Oder das dazu kommen lassen wird, dass eine Vergabe in ein Land erfolgt, das, von dem man jedenfalls zum Zeitpunkt der Vergabe schon weiß, dass es dass es irgendwie menschen- oder völkerrechtlich politisch schwieriges Land ist.
Es gibt ja wohl irgendwie nur 10 Länder, die nach den Statuten und den Maßstäben dann überhaupt in der Lage wären, die WM auszurichten. Das heißt,
wir kennen ja die Bewerberländer für 2030.
Saudi-Arabien ist dabei.
Ja, genau.
Ja. Ich denke, es hängt ganz maßgeblich davon ab, ob die FIFA jetzt mit dieser WM durchkommt, in Anführungszeichen, oder nicht.
Ja.
Das wird der Scheideweg sein.
Aber was ist denn der Indikator für die kommen mit durch?
die Werbepartner. Das ist
dass es ein ganz kommerzieller Erfolg bleibt und dass es nicht weiter eskaliert. Jetzt, wenn die Protestbewegung zunehmen würde, dann bin ich mir sicher, dass die FIFA irgendwann mal sich dazu äußern muss oder irgendwas gegensteuern muss.
Okay, aber ehrlich gesagt, also ich traue es natürlich der FIFA zu, dass sie das auch jetzt immer noch nicht blickt, wo das Problem ist. Aber auf der anderen Seite gab es jetzt irgendwie doch schon in den vergangenen Jahren so viel zu dem Thema, dass da auch bei der FIFA angekommen sein müsste, dass man das so wie es gelaufen ist,
aber künftig
nicht mehr machen kann.
Gab es da irgendwann mal ein Eingeständnis oder ein...
Nee, weil ich glaube ehrlich gesagt auch eine FIFA verfährt jetzt nach dem Motto Augen zu und durch. Also natürlich gibt es das nicht. Ich kann mich noch erinnern an unsere Folge mit Rainer Koch, wo wir darüber diskutiert haben, warum man denn irgendwie das Stadion nicht in Regenbogenfarben machen kann. Und da hat er doch damals gesagt, da spricht natürlich einiges dafür, das zu machen, aber es gibt einfach Situationen, wo es so viel Vernetzung und Abhängigkeiten und auch frühere Zusagen und Handshakes gab, dass man da jetzt irgendwie von einem Moment auf den anderen jemanden nicht so einfach vor den Kopf stoßen kann. Und ich glaube,
es geht ein bisschen zu weit, weil es war halt in der konkreten Situation damals nicht mehr möglich, weil es eine klare Maßnahme gegen die Regierung Ungarns gewesen sei. Und das geht halt nach den Statuten nicht. Das habe ich so verstanden. Aber ich finde, dass es auch vieles vermischt wird. Ich meine, im Sinne von Nachhaltigkeit, also jetzt gar nicht diese moderne, neue Nachhaltigkeit, sondern man hat einen Wüstenstaat mit 300.000 Staatsbürgern und stellt da jetzt 6 WM-Stadien hin im Wert oder mit Baukosten von 1,6 Milliarden Euro. Das ist doch alles nicht mehr verhältnismäßig.
Das ist ja in Brasilien.
Aber das war in Brasilien auch schon nicht.
Ja, aber in Brasilien hat man wenigstens ein fußballbegeistertes Land.
Ja, aber die Stadien stehen komplett leer.
Ja, die Nachnutzung war damals auch schon das Problem, aber es wurde ja auch angeprangert. Und da muss was passieren. Diese Pflichtenkataloge der FIFA müssen viel strenger werden. Und
das ist so ein monetär getriebener, korrupter Verein. Ja. Solange die Strukturen da so vorherrschen, ist das, glaube ich, illusorisch, dass die da jetzt abrücken von ihrem Geschäftsmodell mit ihrem.
Und solange da so viel Geld geflossen ist, auch von Seiten Kantar und in hunderte von verschiedenen Taschen gegangen ist und in hunderte verschiedene Einrichtungen und Institutionen gegangen ist, ist doch dieser Knoten ist überhaupt nicht mehr richtig aufzulösen.
Aber ich bin mir sicher, dass da was auch auf der Sponsorenseite passieren wird. Das macht nichts. Das können sich Sponsoren heutzutage nicht mehr leisten, sowas.
Ja, auf der anderen Seite sind die ja schon längst auch im internationalen europäischen Fußball angekommen, in Qatar Airways. Ich meine, die sind PSG, Man City, Bayern München, das ist Teil der Fußballmaschinerie. Das kriegst du. Das ist auch so ein bisschen das Problem der Doppelmoral, und es boykottiert man jetzt das, und wo ist die Grenze quasi? Ist gleichzeitig buhlt man dort jetzt um Gasvorkommen und sowas. Das ist dann natürlich auch der Vorwurf, der von Katarer Seite kommt. Also hier einerseits bezichtigt ihr uns hier Menschenrechtsverletzungen zu begehen, auf der anderen Seite seid ihr dankbar, dass ihr unser Gas haben könnt. Und es ist natürlich auch was dran. Also das ist schon schwierig, dass irgendwie da stringent für sich selbst beantworten. Aber das Problem steht und fällt tatsächlich mit der Vergabe dieser komplett aufgeblähten, durch normale, kleine, fußballaffine Länder gar nicht zu bezahlenden WM und Veranstaltungen hier. Also ich glaube, Australien hat 200 Millionen Euro allein für die Bewerbung irgendwie investiert. Und das sind ja Summen, die auch Länder so ohne weiteres gar nicht stemmen können, weil eben die FIFA da Anforderungen stellt, allein geldgetrieben, die halt irgendwie nur ganz geringe Anzahl von Ländern erbringen können. Und das sind da halt viele Länder, die eben sich um Menschenrechte und sowas
nicht. Aber was ich halt nicht unter einen Hut bekomme, die Tatsache, wie du sagst, geldgetrieben, Katar, macht fast alles mit Geld und dann sind sie nicht in der Lage, im eigenen Land diese ausländischen Arbeiter auf den Baustellen vernünftig zu bezahlen. Das verstehe ich halt nicht.
Ich bist du nicht der Einzige, der das nicht versteht.
Ja. Und dieses Kafala-System, was dahinter steht, also dass ausländische Arbeiter irgendwie anders behandelt werden dürfen als Inländer, das ist es ja im Prinzip. Angeblich ist es abgeschafft worden, auch mit Unterstützung der FIFA und der ILO, der International Labour Organization. Und die dann, die ILO hat dann daraufhin auch ein Büro in Katar bekommen, dass sie das kontrollieren soll und darf. Aber faktisch ist es immer noch, also nach meinem Kenntnisstand immer noch
gesetzt so in der Form, ja. Es wird nicht nachverfolgt, ja.
Immer also, noch. Ja, gut, aber ehrlich gesagt, das ist doch ein in lange existierendes System. Du verlangst jetzt von einem Land, dass es sicherstellt, dass sowas nicht nur auf dem Papier abgeschafft wird, sondern eben auch in der Umsetzung von einem Tag auf den anderen. Ja, aber...
Nee, das verlange ich gar nicht. Aber wenn der Staat oder die FIFA sieht, dass es nicht funktioniert, dann muss es in eine zentrale Stelle eingerichtet werden, dass den Menschen geholfen wird. Und nicht, also nachträglich, ich hoffe jetzt, dass wenigstens noch Entschädigungen gibt, aber das hätte man doch viel schneller, wenn da nepalesische Arbeiter sitzen, die 4 bis 8 Monate ohne Lohn irgendwie festgehalten werden, dann muss doch da unbürokratisch Hilfe ermöglicht werden.
Ja, da muss die FIFA vor allen Dingen zu einem, die müssen diesen Vergabeprozess überwachen.
Ja.
Die müssen sehen, wir haben hier Statuten, die haben jede Minimalregelung, wie man die Markenrechte ihrer Sponsoren schützt und dass man da, aber sie sind offensichtlich, sehen sich nicht in der Lage oder haben kein Interesse daran, da die Einhaltung der Menschenrechte irgendwie zu ein bisschen zu kontrollieren und zu sagen.
Ist doch verrückt.
Also hier First Strike, beim dritten Strike wird euch die wieder entzogen. Also
Also ich glaube, es ist keine Frage, dass ich in der Organisation dann da künftig was ändern muss, aber ich finde es völlig klar, dass die FIFA damit ein Problem hat, weil sie hat, sie lebt seit Jahrzehnten als nicht politisches Instrument, der den nicht politischen Sport in den Vordergrund stellen will. Und jetzt plötzlich muss die FIFA politisch werden. Und das kann sie nicht. Dazu hat sie nicht da fehlt ihr schlicht und ergreifend die Historie, die Erfahrung, die Struktur. Damit ist die völlig überfordert.
Mag sein, aber wie Robert sagt, es geht nicht nur um politisch sein zu müssen, sondern darum, die eigenen Statuten ernst zu nehmen und die durchzusetzen. Und das ist.
Ja, aber die sind ja oh Wunder politisch. Also deswegen ist das ist ja das, was man versucht eigentlich der FIFA auch irgendwie schon seit Jahren zu erklären, dass sie eigentlich viel politischer ist und auch der Sport viel politischer ist als sie eigentlich denkt.
Ich will dir da gar nicht widersprechen, aber man könnte die politischen Themen da fast ganz rauslassen. Allein die Durchsetzung dieser Standards.
Mhm. Klar sind die irgendwie politisch manifestiert, aber es sind letztlich dann nur vertragliche Regelungen. Und da muss sie sich jetzt auch gar nicht darüber hinaus, die hat sie sich halt selbst gegeben. Und auf deren Einhaltung muss sie bei der Ausrichtung, aber auch eben der Vorbereitung der WM.
Sie schafft es ja auch, wie du schon gesagt hast, sie schafft es ja auch bei der Durchsetzung ihrer Markenrechte.
Das ist es halt. Also ich glaube, wir wissen doch alle aus unserer praktischen Erfahrung, dass wir keine Vertragswerke stricken können, die jeden einzelnen die jedes einzelne kritische Momentum irgendwie schon drin hat und man dann einfach per Checklist irgendwie abhaken kann, ja, liegt vor, liegt nicht vor, liegt vor, liegt nicht vor. Ja. Wenn du Weltmeisterschaften oder sei es auch Olympische Spiele an Staaten vergibst, die ein politisch zweifelhaftes Weltbild haben, dann wirst du irgendwann eben auch mit anderen Sachverhalten konfrontiert sein, die du in deinen Statuten so nicht so richtig drin hast.
Das ist richtig. Ich kann mich trotzdem noch an 2006 und Vorfeld 2006 erinnern, dass das nationale Organisationskomitee immer zurücktreten musste, wenn die FIFA kam und irgendwas gefordert hat. Und das Gefühl habe ich jetzt überhaupt nicht. Und das darf, also was man da sieht, Allein, dass Infantino jetzt in Katar lebt, seit einer Zeit, ist finde ich eigenartig. Und man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass die FIFA ihre Statuten selbst noch ernst nimmt.
Aber Holger, damals war es einfach, weil da ging es allein um wirtschaftliche Parameter.
Ja, ja.
Da ging es immer darum, hier Markenrechte, ja, bei uns, ne, bei der FIFA und nicht bei euch. Und aber ihr müsst schon irgendwie dafür sorgen, dass Markenverletzungen dann auch wirksam bekämpft werden. Das geht dann irgendwie auf eure Kappe, liebe NOKs. Ihr müsst die ganzen steuerlichen Risiken tragen, davon wollen wir weitestgehend befreit sein und. Es waren immer alles wirtschaftliche Parameter und da war die FIFA gut drin.
Ja.
Aber wenn es um politische Sachen geht, haben die doch wahrscheinlich schon ein Problem, überhaupt einen Forderungskatalog aufzustellen.
In der ZDF-Doku hat man die eine Szene gesehen, dass Katar gewonnen hat und dann hat man einen Ausschnitt von der Rede gesehen von dem Katari. Und der hat gesagt, danke für euer Vertrauen, wir werden irgendwie euch stolz machen und werden euch nicht enttäuschen. Daran muss man ihn noch festmachen, dann muss eben die Perspektive und die Empathie auch mal auf der anderen Seite, also auf der europäischen Seite sein. Das wollte ich übrigens noch vorhin sagen zu dir. Natürlich ist auch dieses Winterdings aus europäischer Sicht ein Problem, aber das ist gar, also das ist ja jetzt, das passt uns vielleicht nicht in den Kram. Aber das kann ja kein Argument sein.
Eigentlich. Naja, es ist allein aus Gesundheitsgründen für die Spieler schon natürlich, bei den Temperaturen zu spielen. Oder sie kühlen das jetzt irgendwie mit Klimaanlagen runter. Das ist
dann ja gar nicht mehr so heiß in Katar. Es sind jetzt unter 30 Grad.
Und es ist ja da auch Winter.
Aber sie haben trotzdem irgendwie Klimaanlagen.
Bei Vergabe war es ja noch als Sommer-WM geplant. Das wäre natürlich der Sinn gewesen.
Ja. Naja.
Ich bin echt gespannt, ob das jetzt so auch mit den Protesten, ob das jetzt im Sande verläuft oder ob das auch so ein bisschen der reißerische Journalismus war, um doch vielleicht über so Skandale und diese Missstände so ein bisschen auch Interesse zu entfachen an der Veranstaltung. Weil ich meine, die haben die Fernsehrechte gekauft. Und bringen jetzt Dokus, um die Missstände offen zu legen. Das passt doch auch nicht zusammen.
Und den ist mit die meinst du die Öffentlich-Rechtlichen?
Ja.
Hier in Deutschland?
Ja.
Das war zumindest gestern bei Hart aber Fair auch Thema. Aber das wird dann gerade, sehe ich auch ähnlich, dann als Vorzug unseres Systems. Das eine schließt das andere nicht aus. Also man, das ist halt die Pluralität des öffentlichen Rechtlichen.
Ist aber auch schwer zu sagen.
Ist eine gewisse Doppelmoral, aber auf der anderen Seite ist das ein mediales, ein sportliches Großevent, was in irgendeiner Form übertragen werden muss, offensichtlich.
Dann müsstest du auch den Verbänden vorwerfen, dass sie da teilnehmen. Die hätten ja auch ihre Mannschaften.
Das wäre eigentlich.
Zurückziehen können vom Turnier.
Aber das willst du den Sportlern dann wieder?
Nee, das willst du den Sportlern, weil für die ist es wichtig.
Ja, und man hat natürlich die grundsätzlichere Frage tatsächlich auch, ist nicht tatsächlich sowas, auch die bewusste Vergabe von solchen Veranstaltungen in Ländern, wo mit der Hoffnung verbunden, dort tatsächlich was zum Guten zu verändern?
Vielleicht passiert es ja sogar.
Ja, ich meine, es gibt ja Stimmen, die sagen, ich glaube selbst Amnesty International, die gesagt haben, also die Entwicklung und die Veränderungen zum Guten in dieser Kürze der Zeit sind schon beispielhaft für so ein Land wie Katar, wenn man die mit den Nachbarländern vergleicht, kann ich nicht beurteilen. War ein bisschen erstaunt, dass Amnesty International sich doch so positiv irgendwie
von den Transparency auch, hat sich ähnlich geäußert.
Aber
jetzt, wo das Kind auch in den nicht in den Brunnen gefallen ist, aber wo die Sache am Laufen ist. Aber ehrlich gesagt, ist es eine Aufgabe der FIFA oder eine Aufgabe einer Fußball-Weltmeisterschaft, in politisch oder moralisch instabilen Regionen irgendwie für Besserung zu sorgen?
Das hat Infantino.
Das ist sicherlich nicht der Ansatz der FIFA, ne. Ja, und zumal ist er mit Russland ja auch ganz, hat er ja richtig gut hingehauen, hat war ja auch eine ganz erfolgreiche, die Annäherung mit solchen Ländern, die dann einfach so eine Veranstaltung nutzen, um sie für ihre eigenen Zwecke zu instrumentalisieren, ist natürlich eine Riesengefahr, die man immer hat.
Ach so, und dann fällt mir gerade noch ein zu dem anderen Punkt, den du anfänglich gesagt hattest, da spielen die Besten gegeneinander. Da könnte man ja auch sagen, dieser Ansatz, Nationen gegeneinander spielen zu lassen, hat sich ja eigentlich auch überholt in der globalen Welt. Also Wir haben vor kurzem über die Super League gesprochen. Da spielen doch die Besten gegeneinander dann, habe ich gedacht. Was will man jetzt eigentlich noch mit Nationalmannschaften? Also zumindest, Verzeihung, wenn man das auf europäischer Ebene runterbricht, ist es ja auch zu Ende gedacht ein Widerspruch, wenn man weiterhin Nationalitäten gegeneinander eintreten wird. Aber es gehört halt zur Kultur auch, ne?
Du meinst, die Nationalmannschaft von Katar spielt eigentlich in Paris?
Das kommt nochmal dazu. Das ist nochmal ein eigener Punkt. Aber ich meine jetzt tatsächlich, wenn man doch Spieler aus aller Welt in allen Mannschaften hat und da eine eigene Liga hat, dann ist das doch die beste Liga. Und dann ist doch nicht am Ende, weiß ich nicht, wer ins Finale kommt, wenn am Ende Frankreich gegen Spanien im Finale steht, sind es dann tatsächlich die zwei besten 11 gegen 11 auf dem Feld oder ist es nicht Liverpool gegen Man City?
Ja, die besten 11 Spieler. Also ich kenne welche, die sagen, das Champions League Finale bietet einen deutlich besseren Fußball als das Weltmeisterschaftsfinale.
Ja, genau.
Oder wahrscheinlich ist, sogar irgendwie da irgendwelche Gruppenspiele oder Achtelfinale schon.
Genau, das ist so ein bisschen mein Punkt. Und
aber ich trotzdem widerspreche ich da, weil, also ich kann nur für mich sagen, mich haben Weltmeisterschaften fasziniert, geprägt.
Also ja, weil du es nicht anders kennst, weil es zu unserer Kultur dazu gehört.
Ja, natürlich,
klar. Aber es ist eigentlich
Sports
nicht mehr...
Sports is war minus the shooting.
Nochmal?
Sport is war minus the shooting.
Ja. Das ist der Hintergrund, ja?
Ja, wahrscheinlich. So ein bisschen.
Nee, finde ich nicht.
So?
Ja, es ist noch eine, ich glaube, die Diskussion ist ein Punkt, aber ich glaube, die will ich jetzt nicht weiter
aufnehmen. Nee, aber was für Interessen da auch dahinter stehen, ja. von FIFA-Seiten, von UEFA-Seite und dann auch, wenn man sagt, Super League im Vergleich zu nationalen Ligen, gerade Premier League, die alles dominiert, wenn es eine Super League geben würde, dann wäre sicher auch die Dominanz der Premier League ein bisschen weniger. Also ich will jetzt nicht der Super League den Mund drehen, ja, auf keinen Fall.
Aber du hast natürlich, finde ich, also was ich bei den Nationalmannschaften oder bei den Weltmeisterschaften immer noch gut finde, du kannst dir die halt nicht zusammenkaufen, die Truppen.
Ja,
sondern du bist darauf angewiesen, das zu nehmen, was du im eigenen Bestand eben hast und was du selber ausgebildet hast und kannst dir nicht die...
Wobei das ja auch wiederum von Strukturen abhängig ist. Wie strukturierst du die Nachwuchsarbeit in deinem Land? Wen förderst du? Wie machst du es zentral? Machst du es dezentral? In der Elf-Freunde-Ausgabe zur WM war ein wunderbarer Artikel über die Nachwuchsausbildung in Uruguay. Mhm. Also das ist ja auch prägend dann für die Fußballnation eines Landes.
Also ja, für die Fußball, aber fair enough, oder?
Warum, ja.
Also,
das kann man niemandem vorwerfen. Aber es kommt halt auch auf Schwerpunktsetzung an, ne? Ob es in dem eigenen Land eine Bedeutung hat. Mhm.
Gut. Wir sind schon deutlich über der vorgenommenen Zeit.
Ja.
Ja. Und außerdem wollen wir jetzt essen gehen.
Ja.
Wir machen jetzt unsere Weihnachtsfeier. Unsere Liebling-Bosmann-Weihnachtsfeier.
Und da hat ja dann auch unser Christ Zeit dafür.
Schauen wir mal.
Ja, hoffentlich. Ja. Ich hoffe, er sitzt unsere Plätze schon warm.
Gut, dann hören wir uns im neuen Jahr.
Nach der WM in Katar. Da gibt es bestimmt dann auch nochmal eine Nachlese.
Wir müssen die ja auch gucken, weil wir müssen ja schon so ein bisschen Auswertungsarbeit machen.
Es reicht ja, wenn man sich informiert über Nicht-Bewegt-Bilder.
Ja, gut. Aber wir wollen ja auch von den Journalisten, also wir wollen ja wenigstens, dass ein paar Journalisten da sind, die uns auch informieren.
Du berichtest dann.
Ja, ich kenne einen, der gerade da ist, der übermorgen fliegt.
Ja? Ja? Ich kenne niemanden. Also das war ja in der Vergangenheit auch ganz anders. Mhm.
Dann, wünschen wir euch schöne Zeit mit WM oder ohne WM.
Darf man schon eine schöne Weihnachtszeit wünschen? Eine schöne Adventszeit?
Naja, wenn es die letzte Folge ist im Jahr, dann.
Ja. Bleibt uns gewogen.
Guten Rutsch.
Ja, bis zum nächsten
Mal. Und hört unsere Folgen und auch unsere alten übrigens. Die scrollt euch mal durch, wenn es die erste Folge ist, die ihr hört, können wir euch wirklich empfehlen, euch mal auch ein paar alte Folgen rauszupicken. Da sind ein paar ganz gute dabei.
Soll vorkommen.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.